Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Türkei will türkische Schulen in Deutschland gründen. Das ist seit heute bekannt. Türkische Schulen in deutschen Städten. Bei vielen gehen bei so einer Nachricht sofort die Alarmglocken los. Auch bei Peter Heid von der FDP.
Wir wissen, dass Erdogan immer wieder versucht, hier in Deutschland Einfluss zu nehmen auf die türkische Community. Und wenn diese Schulen nicht ordentlich geregelt werden, dann gibt es hier eine weitere Möglichkeit für ihn, diesen Einfluss auszuüben.
Die Bundesregierung will das nicht ganz so dramatisch sehen. Hier zum Beispiel ein Sprecher aus dem Auswärtigen Amt.
Es ist vollkommen klar, dass sich eine mögliche türkische Auslandsschule vollkommen an das jeweilige Landesschulgesetz halten muss. Privilegien sind nicht vorgesehen.
Was genau ist also brisant daran, wenn die Türkei in Deutschland türkische Schulen haben möchte? Und warum könnte es schwierig werden, diesen Wunsch aus Ankara abzulehnen? Das ist eins unserer Themen heute. Außerdem der Absturz der ukrainischen Passagiermaschine in Teheran am Mittwoch. Immer mehr Regierungen und Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass es ein Abschuss war, ein Versehen der iranischen Armee. Was das bedeuten würde für den Iran-Konflikt, auch das besprechen wir. Alles an diesem Freitag, den 10. Januar 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Die Türkei wünscht sich also türkische Schulen in Deutschland. Und wie wir seit heute wissen, laufen dazu bereits Verhandlungen zwischen Ankara und Berlin. Mein Kollege Sebastian Engelbrecht beobachtet das für uns. Hallo Sebastian.
Hallo Tobias.
Was für Schulen will die Türkei da in Deutschland gründen?
Sie will türkische Schulen auf deutschem Boden gründen. Genauer weiß ich es nicht, weil ich den Text des Abkommens, der zwischen Deutschland und der Türkei jetzt gerade in Arbeit ist, noch nicht kenne. Aber ich kann ein bisschen das erzählen, was ich eben weiß. Ich weiß, dass diese Schulen in Berlin, Köln und Frankfurt am Main entstehen sollen. Und zwar entsprechend zu den deutschen Schulen, die es schon gibt, nämlich in Ankara, Istanbul und Izmir. Das sind so klassische Auslandsschulen, wo das Botschafts- oder Konsulatspersonal die Kinder hinschickt. Und das ist eben jetzt ein Bericht der Süddeutschen Zeitung und die beruft sich auf das Auswärtige Amt. Und das Interessante ist eigentlich der Anlass für diese Verhandlungen, die also jetzt schon laufen zwischen Kultusministerkonferenz, Auswärtigem Amt, Bundesländern auf der einen Seite und der türkischen Regierung auf der anderen Seite. Das ist nämlich schon etwas passiert im Sommer 2018. Da ist nämlich die deutsche Schule in Izmir vorübergehend geschlossen worden. Da kam die Polizei, da kamen Vertreter des türkischen Erziehungsministeriums zum Leiter der Schule in Izmir, hat gesagt, eure Schule ist illegal. Und das Ziel, das war sozusagen eine politische Symbolhandlung, war, den Deutschen zu zeigen, dem Außenministerium, wir haben hier ein mangelndes Gleichgewicht in den deutsch-türkischen Beziehungen. Und Erdogan wollte damit gewissermaßen sagen, wenn ihr deutsche Schulen auf türkischem Boden haben könnt, dann ist das, muss das umgekehrt auch der Fall sein.
Damit hat er ja wahrscheinlich nicht ganz Unrecht. Leuchtet ja ein, wenn die deutschen Schulen in der Türkei gründen, warum soll das nicht auch umgekehrt der Fall sein?
Richtig. Die Frage wäre nur, ob das im Blick auf die Quantität auch ein Gleichgewicht ist, denn es leben ja deutlich mehr Türken auf deutschem Territorium als Deutsche in der Türkei.
Das heißt, eigentlich hätte es sowas schon längst in Deutschland geben müssen.
Ja, nur ist keiner so richtig auf die Idee gekommen. Im Prinzip ist das völlig legitim. Es gibt nur ein Problem. An den deutschen Schulen in der Türkei, da werden die Schüler nach deutschen Lehrplänen unterrichtet. Die können da deutsche Abschlüsse machen in der Türkei, in Izmir, in Istanbul, in Ankara. Sie können auch türkische Abschlüsse machen. Alles wunderbar. Aus unserer Perspektive, aus der deutschen Perspektive ist das alles gut. Jetzt könnten natürlich die Türken in diesen Verhandlungen mit den deutschen Beamten sagen, dann möchten wir an den türkischen Schulen in Deutschland künftig auch nach türkischen Lehrplänen unterrichten, unsere türkischen Lehrkräfte dahin schicken und weitgehend autonom sein. Und das würde natürlich ein Einfallstor sein können, so sagen das jetzt einige Kritiker, zum Beispiel aus der FDP-Bundestagsfraktion oder auch aus den Bundesländern, für weiteren Einfluss der Regierung Erdogan, die ja so eine autoritäre, nicht ganz demokratische Regierung ist, für einen Einfluss dieser Regierung auch auf das deutsche Schulwesen.
Könntest du mal ein Beispiel nennen? Was könnte da zum Beispiel unterrichtet werden?
Da könnte zum Beispiel türkische Landeskunde unterrichtet werden. So eine Art Staatsbürgerkunde, hätte man früher in der DDR gesagt, nach den Maßstäben Erdogans. Also es gäbe dann keine Kritik eines Landesschulamtes. Es wäre dann kein Landesschulgesetz eines Bundeslandes der Maßstab, was da gelehrt wird, sondern ein türkisches Gesetz oder türkische Lehrpläne wären der Maßstab dafür. Und das könnte natürlich problematisch sein. Und darauf weisen nun auch alle hin, sogar Bundesaußenminister Maas und sein Sprecher Rainer Breul hat das heute schon gesagt, hier in der Regierungspressekonferenz. Also die Aufsicht über diese türkischen Privatschulen, so hat er das dann schon präzisierend gesagt, das müssten türkische Privatschulen sein, die Aufsicht müsse liegen bei der Schulaufsicht des jeweiligen Bundeslandes und das Landesschulgesetz müsse gelten. Die wesentliche Finanzierung müsse von den Ländern auch kommen und entsprechend eben auch die Kontrolle.
Aber dieses Ungleichgewicht, das würde dann ja bleiben. Und das ist ja ganz interessant, dass die Türkei es offenbar jahrzehntelang erlaubt hat, dass die Deutschen nach ihren eigenen Lehrplänen in der Türkei Schulunterricht veranstalten. Aber wenn die Türken jetzt so etwas Ähnliches hier in Deutschland wollen, wird ihnen das verwehrt. Wie lässt sich das rechtfertigen?
Richtig, das ist problematisch aus türkischer Sicht. Die Türken haben eigentlich das Recht, kann man nicht anders sagen, zu fordern. Wir wollen jetzt nach unseren Maßstäben Schulen in Deutschland aufbauen. Und ich bin mal sehr gespannt. Der Entwurf zu diesem deutsch-türkischen Schulabkommen liegt mir noch nicht vor. Er liegt den Bundesländern vor, die für die Bildungsfragen zuständigen Ministerien haben sich aber auch schon gemeldet. Zum Beispiel das baden-württembergische Kultusministerium hat verlauten lassen, der Entwurf dieses Abkommens, der enthalte zahlreiche ungeklärte Punkte, bei denen man rechtliche Bedenken habe. Und wer in Baden-Württemberg eine Schule gründe, der müsse sich an die Regelungen des dortigen Privatschulgesetzes halten. Ich lese daraus nur, dass in dem gegenwärtigen Entwurf viele Kröten sind, die deutschen Behörden, die deutschen Länder und die auch das Auswärtige Amt schlucken müsste. Wir wissen nicht genau, was da drin steht und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass wir das noch nicht wissen, weil das ein gewisses explosives Potenzial aus deutscher Sicht hat.
Wie sollen diese Schulen denn organisiert werden? Wenn ich das richtig verstehe, sollen sie ja nicht direkt von der türkischen Regierung aufgestellt und finanziert werden?
Ja, es sollen Privatschulen sein, nach deutschem Recht. Es darf nicht der türkische Staat sein, so sagt es das Auswärtige Amt, der Träger ist, sondern es müssen private Vereine sein. Also ein privater Verein, wo sich meinetwegen türkische Bürger organisieren. Und sie sollen sogenannte Ersatzschulen sein. Das heißt, sie ersetzen öffentliche Schulen. Und sie dürfen keine Ergänzungsschulen sein. Ergänzungsschulen wären gewissermaßen Schulen, die ein Zusatzprogramm machen zu dem, was die verpflichtenden öffentlichen Schulen tun. Also das Auswärtige Amt legt Wert darauf, es müssen Ersatzschulen sein. Und das ist dann auch der Versuch des Auswärtigen Amtes und der deutschen Behörden, die Hand auf dieses Projekt zu legen und die Einflussnahme der deutschen Bildungsverwaltungen zu sichern.
Wie groß ist denn eigentlich die Nachfrage in der türkisch- oder türkischstämmigen Bevölkerung in Deutschland nach so einem türkischen Schulunterricht?
Da muss ich gestehen, das habe ich jetzt noch nicht recherchiert. Ich kann mir nur vorstellen, wir wissen ja, dass die Türken, die in Berlin leben, für die kann ich das auf jeden Fall sagen, die Türken, die in Deutschland wohnen, zum sehr großen Teil große Nationalisten sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es da ein großes Interesse gäbe, die türkische Identität auch in dieser Diaspora-Existenz, in dieser Auslandsexistenz in Deutschland aufrechtzuerhalten. Aber ich kann keine Zahlen nennen.
Jetzt hat Deutschland ja auch schon mit vielen anderen Ländern ähnliche Abkommen. Es gibt englische, amerikanische, französische Schulen. Gab es so einen Fall schon mal, wo die deutsche Regierung bei der Aufstellung solcher ausländischen Schulen solche Schwierigkeiten hatte, wie jetzt mit einer türkischen Schule?
Ist mir nicht bekannt. Ich glaube, dass die Probleme wirklich in den deutsch-türkischen Beziehungen liegen. Die Türkei hat sich nun mal in den vergangenen 5 bis 10 Jahren von einem demokratischen Land entwickelt hin zu einem autoritär regierten Land. Und das ist der Kern des Problems. Wie kann man Maßstäbe eines autoritär regierten Landes plötzlich im eigenen Land akzeptieren. Und wir haben ja auch eine Vorgeschichte, nämlich im Bereich der Moscheen, im Bereich der Islamverbände. Der Islamverband DİTİB ist ja auch so eine Art Enklave der türkischen Regierung innerhalb der Bundesrepublik. Und dieses Problem möchte man sich auf dem bildungspolitischen Territorium sozusagen nicht noch einmal einhandeln.
Kannst du denn irgendwas darüber sagen, bis wann diese Verhandlungen abgeschlossen sein sollen? Oder wann es dann die ersten türkischen Schulen, wenn das alles erfolgreich läuft, wann es die geben würde?
Nein, da stochern wir noch im Nebel. Da gibt es keine Informationen. Diese Geheimnisse werden jetzt gehütet. Sowohl wann das beginnen soll, als auch was der genaue Text des Vertrages ist, da stochern wir noch im Nebel.
Dann bis hier erstmal vielen Dank, Sebastian Engelbrecht. Danke dir.
Gerne.
Hallo Markus, hörst du mich?
Jo, jetzt bin ich da.
Markus Pindur, das ist der Kollege hier bei uns im Haus, der sich jeden Tag mit Fragen der internationalen Sicherheit beschäftigt. Terror, Geheimdienste und alles, was so damit zusammenhängt. Er hat wegen der Iran-Krise in dieser Woche natürlich eine Menge zu tun gehabt. Ich habe mit ihm vorhin über den rätselhaften Flugzeugabsturz in Teheran gesprochen, am vergangenen Mittwoch, mit mehr als 170 Toten. Immer mehr internationale Behörden gehen inzwischen davon aus, dass es ein Abschuss war, dass die iranische Armee das Flugzeug vom Boden aus beschossen hat, wenn auch versehentlich. Erstmal hallo Markus.
Guten Tag.
Markus, wenn du dir das Material und alle Informationen rund um diesen Flugzeugabsturz ansiehst, zu welcher Schlussfolgerung kommst du?
Ich komme noch zu keiner endgültigen Schlussfolgerung. Das wissen wir erst, wenn tatsächlich die Black Box unzweifelhaft ausgelesen ist des abgestürzten Flugzeuges. Ich würde da nicht zu Schlüssen kommen wollen. Wenn allerdings der kanadische Premier sich auf diese Art und Weise festlegt, dann wird er sich auf Informationen stützen können, die er für relativ harte Quellen hält. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Abschuss gehandelt hat und nicht um einen Absturz wegen eines fehlerhaften Triebwerkes, wie das übrigens aus dem Iran ganz kurz nach dem Absturz hieß, dass diese Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, würde ich mal sagen.
Und mal angenommen, das ist tatsächlich auch das Ergebnis der Untersuchung, die jetzt ansteht. Mal angenommen, es stellt sich tatsächlich heraus, das Flugzeug wurde abgeschossen. Wie sehr würde das die Lage verändern?
Das würde, ich sag mal, unmittelbar die Lage nicht verändern. Sie würde Iran in eine Haltung bringen, dass sich die Führung verteidigen müsste. Sie würde ein bezeichnendes Licht auf die iranischen Streitkräfte werfen, die offensichtlich ziemlich unfähig agiert hätten in dieser Art und Weise. Denn, wie gesagt, nochmal, falls es sich um einen Abschuss gehandelt hat, dann ist es schon ziemlich fragwürdig, warum das passiert. Ein solches ziviles Flugzeug hat einen Transponder, einen sogenannten. Das ist praktisch ein kleines Funkgerät, das ein stetes Signal ausstrahlt, mit dem man genau dieses Flugzeug, das jeweilige Verkehrsflugzeug, identifizieren kann. Dass das übersehen wurde, ist unfassbar. Und eine große Boeing-Verkehrsmaschine hat auch einen sehr, sehr viel höheren Radarquerschnitt, als das ein Cruise Missile hat. Also falls die iranischen Streitkräfte das verwechselt haben mit einem amerikanischen Angriff, dann würde das heißen, dass sie entweder übernervös oder ziemlich unfähig wären. Wie das die Lage in der gesamten Region verändert, das wissen wir bisher noch nicht. Ich glaube nicht, dass das auf die, sag ich mal, die ganz großen Linien Einfluss hat. Man hat ja auch schon gesehen, dass Donald Trump daran interessiert ist, jetzt irgendwie ins Gespräch zu kommen mit den Iranern. Er hat dieses Ereignis, diesen Absturz sehr niedrig gehängt, für seine Verhältnisse auf jeden Fall. Normalerweise ist man ja ganz andere Töne von ihm gewöhnt. Und ich glaube, da zu erkennen, dass der Wille da ist, irgendwie zu einem Handel mit dem Iran zu kommen.
Könnte es denn auch sein, dass die Verantwortlichkeit irgendwie auch auf ihn abfärbt? Weil letztendlich hat ja Donald Trump diese jüngste Eskalation überhaupt erst begonnen.
Die Eskalation hat begonnen, weil die Iraner eine Kampagne gegen die amerikanischen Camps im Irak eröffnet haben und die USA an irgendeinem Punkt sich genötigt sahen, darauf auch zu erwidern. Der Punkt ist, ich glaube, das hängt auch davon ab, wie dieser Angriff eingestuft wird, dieser Absturz, Schrägstrich, Abschuss, wie dieses Ereignis eingestuft wird, von der Weltöffentlichkeit auch. Aber ich glaube nicht, dass das sozusagen eine große Rolle spielen wird, falls es tatsächlich dazu kommt. Das wissen wir ja noch nicht. Es hängt auch maßgeblich vom Iran ab, dass es zu irgendeiner Form von Gesprächen, Schrägstrich, Verhandlungen kommt zwischen den USA und dem Iran.
Wie geht es denn jetzt erstmal weiter mit dieser Untersuchung?
Nun, zunächst einmal müssen die Unterlagen der Internationalen Luftfahrtbehörde vervollständigt werden. Das können sie erst, wenn sie die Blackbox dieses Flugzeuges untersucht haben. Dann werden Sachverständige aus den beteiligten Staaten, das heißt in diesem Fall der Ukraine und auch Kanadas, hinzugezogen, weil die meisten der Opfer kanadische Staatsbürger waren. Und wenn das alles untersucht ist, dann erst und es dann einen Abschlussbericht gibt, dann wird man genauer sagen können, was da eigentlich passiert ist. Und dann wird man auch eine Grundlage haben, auf der man das beurteilen kann.
Was schätzt du, wie lange wird das dauern?
Kann ich nicht sagen. Kann ein paar Wochen dauern.
Du hast es schon erwähnt. Jetzt arbeiten bei dieser Untersuchung auf einmal alle ganz eng zusammen, auch ganz eng mit dem Iran. Der Iran hat sogar einen US-Repräsentanten eingeladen, um mitzuarbeiten an der Aufklärung dieses Flugzeugunglücks. Ist dieser Moment vielleicht auch so eine Art Chance, dass aus dieser ganzen Konfrontation irgendetwas Positives wachsen kann?
Ich glaube, die Chance ist durch das Attentat auf Soleimani entstanden. Ich glaube, dass das eine Tür geöffnet hat zu etwas anderem. Man hat ja gesehen, wie zurückhaltend der Iran sich verhalten hat. Der Gegenschlag, der war ja sozusagen sehr kalkuliert und sehr vorsichtig und mit Voransage an die irakische Regierung, die das natürlich selbstverständlich sofort an die Amerikaner weitergegeben haben wird. Das war alles mit Bedacht so eingerichtet, dass es keine weitere Eskalation gibt und dass man Trump keinen Grund für eine weitere Eskalation gibt. Ich glaube, dieser Flugzeugabsturz ist eine tragische Nebengeschichte in dieser Gesamtauseinandersetzung. Der Absturz an sich wird vielleicht Möglichkeiten zur Kooperation bieten, aber das ist sozusagen nicht der Kernpunkt der Auseinandersetzung. Der Kernpunkt ist und bleibt das Verhalten des Irans und das Nuklearprogramm, das der Iran nach wie vor betreibt und ja weiter fortführen will.
Wenn du dir jetzt mal anguckst, was da in den letzten Tagen so öffentlich passiert ist, auch was es da an öffentlichen Äußerungen auch seitens des Iran gegeben hat, siehst du irgendwelche Anzeichen dafür, dass die Führung in Teheran das so etwas einsieht, dass sie da möglicherweise ihren Standpunkt nochmal überdenkt und tatsächlich zugeht auf den Westen, auch auf die USA und sagt, ja, dann verhandeln wir eben noch einmal neu?
Also in den Worten des Irans kann ich selten etwas von Dauer erkennen. Das Problem ist, dass man sich auf diese Worte schon seit Jahrzehnten ja kaum verlassen kann. Also ich kann etwas an den Taten erkennen. Und da möchte ich nochmal zurückkommen auf die Reaktion des Iran, die militärische Reaktion, die den Eindruck machte, ganz klar, dass sie zur Gesichtswahrung gedacht sei und dass sie aber ansonsten darauf bedacht war, keine weitere Eskalation auszulösen und sehr begrenzt eben war. Das kann ich erkennen und diese Taten, die deuten dann darauf hin, dass es vielleicht so etwas geben mag wie eine Verhandlungsbereitschaft. Aber das ist alles noch sehr, sehr früh, um so etwas zu sagen. Da muss man wirklich warten, wie sich das weiterentwickelt.
Auf der anderen Seite könntest du es tatsächlich vorstellen, dass der Iran jetzt ernst macht und dieses Atomabkommen komplett aufkündigt und daran weiterarbeitet, intensiv eine Atomwaffe zu entwickeln?
Also der Iran hat angekündigt, dass er sich nicht mehr an dieses Abkommen gebunden fühlt. Da so viel ist klar. Wie weit er gehen wird dann tatsächlich mit der Urananreicherung und wie schnell er das tut, ist eine weitere Frage. Da wird man sehr genau hinschauen müssen, was da passiert in den nächsten, sag ich mal, 6 Monaten im Iran. Im Moment wird dem Iran eine Ausbruchszeit, also die Zeit, bis er eine Bombe herstellen kann, von circa einem halben bis einem Jahr zugedacht. Das ist sozusagen der Zeitraum, in dem sich auch entscheiden wird, wie wird sich dieses Land verhalten. Bislang, und wenn wir uns die, das müssen wir uns einfach im Zeitraum von mehreren Dekaden, mehreren Jahrzehnten anschauen. Bislang hat der Iran immer nur klar gemacht, dass sein Ziel eigentlich sei, eine Atombombe zu besitzen und mehrere. Er stellt die Waffen her, die Raketen her, die man braucht, um solche Nuklearsprengköpfe zu transportieren. Der Iran ist noch nicht so weit, eine Bombe selber herzustellen. Der Iran hat auch noch nicht die Möglichkeiten, das technische Know-how wahrscheinlich, die zu miniaturisieren und auf eine Langstreckenrakete zu setzen. Wie lange das dauert, ist schwer abzusehen, aber es kann relativ schnell gehen, in einem relativ überschaubaren Zeitraum. Und der Iran hat bisher immer bewiesen, dass er tatsächlich Nuklearwaffen haben will. Das Abkommen, was damals noch unter Obama mit den Europäern geschlossen wurde und wo Russland und China ja auch Signatarmächte sind, dieses Abkommen hatte ja auch einen begrenzten Zeithorizont. Das war ein Zeithorizont von 15 bis 20 Jahren, in dem der Iran daran gehindert werden sollte, Nuklearwaffen herzustellen. Was danach passierte, weiß man nicht. Man hatte durch dieses Abkommen aber immerhin Zeit gekauft. Und diese Zeit hat Donald Trump jetzt natürlich mutwillig vor anderthalb Jahren durch seine Kündigung dieses Abkommens abgekürzt. Und das Problem haben wir jetzt eben, was wir damals aufgeschoben haben mit dem Iran, das haben wir natürlich jetzt ziemlich unmittelbar.
Markus, das heißt aber, wenn ich dich da richtig verstehe, wenn der Iran tatsächlich in der Lage ist, innerhalb von wenigen Monaten, vielleicht einem Jahr, eine solche Atomwaffe zu entwickeln, dann können wir uns darauf einstellen, dass es, wenn sich beide Seiten nicht aufeinander zubewegen, dass es irgendwie in irgendeiner Form zwischen den USA und dem Iran in den kommenden Monaten noch einmal richtig kracht, dass es da noch einmal irgendeine Form von kriegerischer Auseinandersetzung geben wird.
Journalisten sollten die Zukunft nicht vorhersagen, aber eins oder mehrere Dinge muss man festhalten. Die Entwicklung einer iranischen Atombombe wäre in der Region ein Problem, ein Riesenproblem. Saudi-Arabien würde sich sofort bedroht sehen und hat auch angekündigt, es würde sofort auch ein Nuklearprogramm starten. Dann haben wir ein nukleares Wettrüsten im Nahen Osten. Das kann keiner wollen. Wir haben die Situation mit Israel. Israel ist immer wieder bedroht worden mit Tod und Vernichtung von der iranischen Führung. Die Israelis können keine iranische Atomwaffe zulassen. Wie wird sich Israel verhalten aus berechtigter Sorge über diese iranischen Drohungen? Und dann darf man auch nicht vergessen, der Iran hat jetzt schon Raketen, die Europa erreichen können. Die haben eine Reichweite von 3000 Kilometern und damit können sie Städte in Europa erreichen. Das heißt, wir sind die Nächsten, die vom iranischen Atomwaffenprogramm bedroht werden. Wir können das auch nicht zulassen und wir können nicht zulassen, dass ein solches Regime ein solches Erpressungspotenzial hat wie Nuklearwaffen. Denn eins ist klar, das muss man sich immer verdeutlichen, Nuklearwaffen verändern alles mit einem Schlag. Wer über Nuklearwaffen verfügt, der hat ein ganz anderes politisches Gewicht und ein ganz anderes Potenzial als jemand, der keine Nuklearwaffen hat. Das wird alles über den Haufen werfen. Das wäre ein großes, großes internationales Problem.
Markus, das ist ernstzunehmender, spannender Stoff. Müssen wir weiter drauf blicken. Vielen Dank dir für diese Einschätzung.
Danke auch.
Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem 10. Januar 2020. Wir hören uns wieder am kommenden Montag, wie immer ab 17 Uhr. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.